Guten Tag, ich begrüße alle herzlich zur 33. Folge über das Matthäusevangelium. Und zwar kommen wir heute zu Matthäus 13, 53 und folgende. Und wir lesen gleich zu Beginn mal 53 bis zum Schluss des Kapitels. Darf ich bitten?
Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dannen hinweg. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher diesen diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher nun diesen dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Hause. Und er tat da selbst nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens.
Vielen Dank. Wir kommen hier zu einem ganz neuen Abschnitt im Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium besteht aus 7 Abschnitten und die sind markiert von dem Heiligen Geist selbst. Und zwar, wir sehen die Kapiteleinteilung, die ist jetzt da nicht so ein Volltreffer, denn da am Ende des Kapitels beginnt plötzlich ein neuer Hauptteil. Die Kapiteleinteilung ist eine menschliche Arbeit aus dem Mittelalter, nützlich, um sich zurechtzufinden, auch die Verseinteilung, nützlich, um sich zu orientieren, aber man muss mehr als auf die Kapiteleinteilung achten, auf die Einteilung, die der Heilige Geist selbst macht. Und zwar immer wieder mit sprachlichen Markierungen. Hier in Vers 53 heißt es, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Und wenn wir zum Beispiel zurückgehen zu Kapitel 11, Vers 1, und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg. Also ganz ähnlich formuliert, da wurden Worte Jesu abgeschlossen und dann geht er weiter. Auch hier, die Gleichnisse wurden vollendet und dann begab er sich von dort weg. Wenn wir weiter zurückblättern, zum Beispiel Kapitel 8, beziehungsweise auch da ist die Kapiteleinteilung nicht so ein Volltreffer, denn in Vers 28 von Kapitel 7 heißt es, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Da und so weiter. Also dieser Refrain kommt ständig und wird auch in den weiteren Kapiteln kommen. Und dadurch ist es uns möglich, das Matthäusevangelium in 7 Teile zu unterteilen. Jetzt kommen wir hier mit 13,53 zum 5. Teil. Und das Thema hier ist die Gottheit des Messias und die Gemeinde oder auch die Autorität der Gemeinde. Und es ist so, dass Matthäus verschiedene Geschichten angeordnet hat in diesem Abschnitt, genau um dieses Thema hervortreten zu lassen. Gerade im Teil vorher, also im Teil 4, da ging es ab Kapitel 11, Vers 1, um das Thema das Reich Gottes und seine Geheimnisse. Und darum hatten wir eben gerade letztes Mal in Kapitel 13 diese 7 Gleichnisse im Zusammenhang mit den Geheimnissen des Reiches der Himmel betrachtet. Also auch da hat Matthäus eben die einzelnen Geschichten so zusammengefügt, um dieses Thema, das Reich Gottes und seine Geheimnisse, richtig hervortreten zu lassen. Das ist sehr wichtig, weil manche Leute denken, warum haben wir eigentlich 4 Evangelien? Und zudem, insbesondere bei den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, haben wir so viel Gemeinsames. Darum nennt man sie die synoptischen Evangelien, die unter dem gleichen Blickwinkel beschreiben. Und warum diese Parallelen? Und auch jetzt gerade zu dieser Geschichte, der Besuch da in Nazareth, da haben wir die Parallele in Markus-Evangelium, auch im Lukas-Evangelium. Aber das sind nicht einfach Wiederholungen. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium ist diese Geschichte viel ausführlicher beschrieben, in Lukas 4. Und da wird auch der Inhalt der Predigt wird dort herausgearbeitet, aber genau um das Thema des Lukas-Evangeliums eben nach vorne zu bringen, herauszubringen. Und in Lukas 4 geht es sowieso gerade darum, zu zeigen, anhand von Beispielen, wie der Herr Jesus in den Synagogen in Israel gepredigt hat. Aber jetzt hier geht es um eine ganz andere Sache. Es geht nämlich um die Frage, wer ist Jesus Christus? Eben, er ist der Messias, der Gott ist. Das ist das große Thema in diesem Abschnitt. Herr Jesus kommt also nach Nazareth, in seine Vaterstadt, und die Betonung wird darauf gelegt, dass die Leute dort in der Synagoge zwar erstaunt sind über diese völlig ungewöhnliche Weisheit und dann auch, sie staunen über die Wunderwerke, Vers 54, woher hat dieser solche Weisheit und die Wunderwerke? Aber dieses Staunen über seine Person, die eigentlich da hätte dazu führen sollen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Sie sollten merken, er ist eben der Messias. Und der Messias ist Gott. So wie das Alte Testament das schon klar gemacht hatte. Wir können kurz aufschlagen. Jesaja 9, ab Vers 5, da haben wir eine Prophezeiung auf den Messias, die auch in der rabbinischen Literatur ganz klar auf den Messias gedeutet wird, auf den verheißenen Messias. Darf ich bitten, Sven, Jesaja 9, Verse 5 und 6.
Denn jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel
Nun, im Judentum, klar, das ist der Messias. Aber man muss wissen, im orthodoxen Judentum, das zurückgeht auf die Richtung der Pharisäer, die in den Evangelien beschrieben sind, die bestreiten heute ganz einfach als theoretisch, der Messias, wenn er kommt, wird ein normaler Mensch sein, er wird nicht Gott sein. Sie bestreiten die Gottheit. Aber das Alte Testament lehrt etwas ganz anderes. In Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Dann ist klar, das ist ein Mensch. Aber dann kommen diese vier Doppelnamen. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Im Hebräischen sind das immer zwei Wörter. Darum sage ich vier Doppelnamen. Und der zweite Doppelname heißt also El Gibor, starker Gott. Also wenn er als Kind geboren wird, ist ein Mensch, aber wenn er El Gibor ist, dann ist er einfach Gott. Und damit wäre beantwortet, woher diesem diese Weisheit und die Wunderwerke? Ja, weil er der Wunderbare ist, der wunderbare Berater. Und warum diese Weisheit? Ja, weil er Gott ist. Ganz einfach. Aber sie sagen sich vielmehr, das ist doch der Sohn des Zimmermanns von Josef. Und die Mutter kennen wir auch, Maria. Dann hat er ja Brüder, Jakobus, Josef, Simon und Judas und noch Schwestern. Und nochmals die Frage, woher diese Weisheit? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Der griechische Ausdruck übersetzt mit Anstoß nehmen bedeutet über eine Schlinge stolpern oder über einen Stein im Weg stolpern. man hat das früher auch übersetzt mit sich ärgernd, ja? Aber das versteht man dann nicht richtig im Deutschen. Es meint nicht, dass man sich einfach so ärgert, sondern es heißt effektiv, dass man dadurch zu Fall kommt, eben stolpert. Und das war also ihre Überlegung, ja, wir kennen doch seine Umstände und dann kann ja das gar nicht sein, dass er mehr ist als einfach ein ganz gewöhnlicher Mann aus Nazareth. Und Nazareth war sowieso sehr verachtet damals. Nazareth ist nämlich eine Ortschaft, die nirgends im Alten Testament vorkommt. Also ein Ort in Israel, der erst später entstanden ist, als dass die Texte des Alten Testaments hätten davon sprechen können. Dann war es so, zur Zeit Jesu war dieser Ort sehr verarmt. Es gab manche Leute, die lebten sogar in Höhlen. Und jetzt versteht man auch, warum ein Nathanael sagt in Johannes 1, was kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und die Leute aus Nazareth, die sagen selber, er ist doch der Sohn des Zimmermanns, seine Mutter Maria, also eine Familie aus Nazareth und dann diese Brüder. Und sie erkennen nicht, wie er ist und eben nehmen Anstoß an ihm, sodass sie zu Fall kommen. Ja, Philipp?
Ich habe noch etwas mit einer Frage. Höhlen gibt es ja noch andersweitig. Zum Beispiel Bethlehem hat ja auch Höhlen. Also man redet von der Geburtshöhle. Also das war eigentlich ein Stall in einer Höhle eingebaut. Wie ist das? Gab es dort auch so viele ärmere so Art Höhlen nebst den Ställen?
Also, jetzt hat man das wahrscheinlich im Livestream nicht gehört und ich wiederhole. Die Frage ist, es gab doch auch andere Orte mit Höhlen, wie zum Beispiel Bethlehem. Dort gab es viele Höhlen, die von Hirten benutzt wurden für Ställe. Und das ist korrekt so. Also, diese Höhlen kann man heute noch besuchen in Bethlehem. Natürliche Höhlen, die wurden von Hirten benutzt. Und zwar typischerweise in der Art, die natürliche Höhle bildete einen Teil. Und davor baute man noch einen Häuservorbau. Und so hatte man einen Stall. Der wurde also gebraucht für Schafe und Ziegen. Aber in Nazareth wohnten eben Leute sogar in Höhlen. Das ist natürlich ein anderer Standard als Bethlehem. Und Bethlehem kann sich darauf berufen, das ist die Stadt Davids, eine Stadt, die immer wieder erwähnt wird im Alten Testament und sogar die Verheißung hatte, aus Bethlehem wird einmal der Messias kommen. Ja, geboren werden in Bethlehem, aber aufwachsen sollte er eben in Nazareth. Warum? Weil das Alte Testament vorausgesagt hatte, der Messias wird den Namen haben Spross. Spross. Und zwar in Sacharja 3, Sacharja 6 und andere Stellen. Und tatsächlich, Nazareth kommt eben von Nezer und das bedeutet auf Hebräisch Spross. Oder Zweig, Sprössling, geht auch, ja, das ist korrekt. Und so wurde eben der Jesus ständig Jesus der Nazaräer genannt, weil er dort aufgewachsen ist und nicht Jesus der Bethlehemiter, weil er dort nur geboren worden war. Und damit hat er eben auch die Prophetie erfüllt. Er wird Spross genannt werden. Und auch diese Stelle, Sacharja 3 und Sacharja 6, sind im rabbinischen Judentum, kann man nachlesen in der rabbinischen Literatur, auf den Messias gedeutet worden. Ja, das war so ein Rätsel. Der Messias wird Spross genannt werden. Sacharja 3, ja. Und ich kann die Stelle genau angeben. Wie? Jawohl, Sacharja 3, Vers 8 und 9 und dann eben in Sacharja 6, Vers 12. Siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Ja, und das ist eben etwas Schlimmes, was der Jesus da erlebte, wie sie an ihm Anstoß nahmen, an seiner Person zu Fall kamen, denn auch das war vorausgesagt in Jesaja 8, können wir aufschlagen. Darf ich bitten, Sven, ab Vers 13 zu lesen, bis 15.
Jehova der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, und er soll eure Furcht, und er soll euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und gefangen werden. Binde das Zeugnis zu, versiegele das Gesetz unter meinem Jüngern.
Danke, bis dahin. Also in Vers 14 wird von dem Messias gesagt, und auch da muss ich sagen, in der rabbinischen Literatur wurde dieser Vers auch gedeutet auf den kommenden Messias. Es war also klar, Israel wird sich am Messias ärgern, beziehungsweise eben über ihn straucheln. Er wird Stein des Anstoßes und Fels des Strauchelns werden. Übrigens den beiden Häusern Israels. Viele denken, damals war nur der Stamm Juda und Benjamin im Land und natürlich der Priesterstamm Levi. Das ist aber falsch, denn in der Zeit der Könige nach Salomo gab es ständig Überläufer, schon in der Zeit von Rehabeam, dann später bei Asa, noch weiter bei Hiskia, wie das ausdrücklich gesagt, gab es Überläufer aus den 10 Stämmen ins Südreich. Und darum hatte man im Südreich schließlich Menschen aus allen 12 Stämmen. Und bei der Wegführung nach Babylon, als das Südreich zerstört wurde, das Nordreich war ja schon längst von den Assyrern nach Assyrien deportiert worden, aber bei der Wegführung durch Nebukadnezar und bei der Zerstörung des Südreiches Juda, da kamen eben Mitglieder aus allen 12 Stämmen nach Babylon. Und nach der babylonischen Gefangenschaft, bei der Rückkehr, kamen eben auch aus allen 12 Stämmen wieder zurück. Und darum ist eine Hanna, die Prophetin in Lukas 2, die wird ausdrücklich erwähnt aus dem Stamm Asser. Die war aus den 10 Stämmen. Und der Apostel Paulus sagt ja vor Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht, gemeint ist im Tempel. Und Jakobus schreibt er seinen Brief an die 12 Stämme, die in der Diaspora, in der Zerstreuung sind. Also sind da die 12 Stämme im Land gewesen, und als dann im Jahr 70 die Zerstörung Jerusalems kam und die weltweite Zerstreuung der Juden, da wurden auch Mitglieder aus allen 12 Stämmen zerstreut. Und die haben sich in den folgenden Jahrhunderten untereinander gemischt. Und darum sind die Menschen, die man als Juden bezeichnet heute, das sind Menschen aus allen 12 Stämmen, aber nominell werden sie alle Juden genannt. Und darum kann man sagen, die Rückkehr nach Israel in der heutigen Zeit umfasst nicht nur Juda und Benjamin und Levi, sondern es ist eine Rückkehr aus allen 12 Stämmen. Und das ist sehr wichtig zu wissen im Zusammenhang mit der Prophetie, denn es gibt Leute, die denken, ja, in Offenbarung 7 steht, die 144.000 in der Endzeit, das sind Versiegelte aus allen 12 Stämmen. Aber jetzt sollten ja zuerst mal die 10 Stämme ans Licht kommen. Es sind ja nur die 2 Stämme da. Ach wo, die sind schon längst im Land. Und es braucht keine weitere Voraussetzung, dass eben bei einer gottgewirkten Erweckung dann schließlich die 12.000 aus jedem Stamm versiegelt werden können. Also, das nur als kleiner Exkurs zu Jesaja 8, Vers 14, wo es heißt, der Messias wird den beiden Häusern Israels, also dem Haus Israel, 10 Stämme, Haus Juda, die 2 Stämme, zur Schlinge und zum Fallstrick sein. Und dann sagt Jesaja voraus, dass es wegen der Verwerfung des Messias zu einer Katastrophe kommen wird, und zwar so, Vers 15, viele unter ihnen werden straucheln und fallen und werden zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Im Jahr 70 wurde mehr als eine Million Juden eben getötet durch den Krieg, und gegen 100.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Und dann gab es eine riesige Fluchtwelle vor allem ins Gebiet des heutigen Irak nach Babylonien. Genau so ist es gekommen, aber darum muss es einem schwül werden, bei diesem Abschnitt in Matthäus 13, dass die sich an dem Herrn Jesus stoßen. Denn das ist ja gewissermaßen die Basis für die Katastrophe, die dann im Jahr 70 stattgefunden hat und zur Zerstörung des Tempels und der Hauptstadt geführt hat und schließlich zum Untergang des Staates Israel. Und nun erklärt aber der Herr Jesus dieses Schicksal von solcher Ablehnung. Das bezieht sich nicht nur auf den Messias, sondern er sagt, ein Prophet, also einer, der in Gottes Kraft das Wort Gottes verkündigt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Das ist etwas, was bleibt bis in die heutige Zeit, dass eben gerade von solchen, die besonders nahe sind, Ablehnung und Feindschaft kommen kann. Und hier in diesem Fall müssen wir noch denken, in seinem Haus, die Halbgeschwister. Der Messias wurde ja von einer Jungfrau geboren, Jesaja 7, Vers 14, das war Maria. Und sie heiratete Josef und somit wurde Josef einfach der Pflegevater oder Adoptivvater des Herrn Jesus. Aber dann hatten Maria und Josef eben weitere Kinder. Und von diesen Halbbrüdern wird gesagt, dass sie nicht an den Herrn Jesus als Messias glaubten. Wir können kurz aufschlagen, Johannes 7. Könnten wir lesen, Verse 1 bis 5.
Und nach diesem wandelte Jesus in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa wandeln, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Er sprach nun seine Brüder zu ihm, ziehe von hinnen und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn.
Das ist ein schlimmes Wort. Seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also in der eigenen Familie wurde er so abgelehnt. Und der Jesus sagt, das ist nicht sein einziges Schicksal, sondern das ist für jeden so, der das Wort Gottes weitergibt, wie ein Prophet das sollte. Er ist nicht ohne Ehre. Natürlich gibt es Ehre, aber nicht bei denen, die ihm nahestehen. Oder typischerweise eben gerade dort nicht. Und dazu können wir noch lesen aus 2. Korinther 6, wo der Apostel Paulus das auch sehr markant erlebt hat. Ich war im Korintherbrief, geht es um eine Gemeinde, für die der Apostel ganz besonders viel gearbeitet hat. Also eigentlich müsste man sagen, die Korinther standen Paulus näher als viele andere Gemeinden, wo er nur kurz war als Missionar, eine Gemeinde aufgebaut hatte und dann weiterging. Und andere mussten die Arbeit weiterführen. Aber in Korinth blieb er lange. Und da gab es besonders viel Anfeindung gegen den Apostel. Und darum schreibt er in 2. Korinther 6, und zwar geht es im ganzen Zusammenhang darum, dass wir uns als Gottesdiener erweisen müssen, Vers 4, sondern uns selbst in allem als Gottesdiener erweisen. Und dann zählt er auf, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten und so weiter. Und darf ich bitten, dass wir jetzt noch vorgelesen bekommen ab Vers 7.
Im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu lenken, durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und alles besitzend.
Danke. Es ging mir besonders um Vers 8, durch Ehre und Unehre. Also, ein Diener Gottes oder auch eine Dienerin Gottes muss sich erweisen, dass man Ehre erträgt, aber auch Unehre. Und beides ist schwierig. Beides braucht Gottes Gnade auf besondere Weise. Und dann wird gesagt, durch böses Gerücht und gutes Gerücht. Und man muss beides aushalten können. Und weiter als Verführer und Wahrhaftiger. Man kann als Verführer geschmäht und verleumdet werden und auf der anderen Seite wieder von anderen als jemand, der das Wort in Wahrheit weitergibt. Das nennt Paulus Wahrhaftige. Als Unbekannte und Wohlbekannte. Beides ist schwierig und der Apostel Paulus musste das gerade im Zusammenhang mit den Korinthern ganz besonders unter Beweis stellen. Er wurde so stark angegriffen, dass er schließlich sich beweisen musste, dass er ein richtiger Apostel ist und kein Verführer. Und Paulus sagt dann in den späteren Kapiteln in 2. Korinther 10, 11, dass die Korinther ihn gezwungen haben, ein Tor zu werden. Denn die Bibel macht den Grundsatz, dass wir uns nicht selber loben sollen. Wenn man sich selbst lobt, macht man sich eigentlich zum Dummkopf. Und Paulus sagt, ihr habt mich gezwungen, ein Tor zu werden, weil er ihnen dann aus dem Leben erzählen musste, was ihr alles durchgemacht hat als Diener Gottes. Und das ist natürlich für uns eine Fundquelle, um zu sehen, wer Paulus wirklich war und welche Hingabe eben bis in Todesgefahr immer wieder. Das zählt er da alles auf, aber er sagt, ihr habt mich gezwungen, ihr habt mich zum Tor gemacht, weil er sich ihnen beweisen musste, dass er Apostel ist. Und da ging es nicht um ihn, sondern es ging um die Sache. Denn da waren Leute in Korinth, die griffen Paulus an und stachelten eben Leute in Korinth gegen Paulus auf. Und jetzt musste er das klären. Er musste es beweisen. Und ein zweites Beispiel, er hat an welchem Ort noch ganz besonders lang gearbeitet, außer in Korinth? Noch länger? Ephesus. Und was heißt es von Ephesus in 2. Timotheus 1, sagt Paulus, aus der Todeszelle in Rom, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Unglaublich. Alle haben Paulus aufgegeben. Nicht, er sagt nicht, die sind vom Glauben abgefallen. Aber gegenüber Paulus haben sie sich gestellt und haben ihn so auf die Seite geschoben. Und so musste er sich erweisen, eben durch gutes Gerücht, aber auch durch böses Gerücht. Und er musste erleben, wie er geschmäht wurde zu Unrecht, und das war schwierig. Und darum sagte Herr Jesus, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Einfach damit man sich nicht wundert, wenn es so herauskommt. Und dann gehen wir weiter zu Kapitel 14. Lesen wir da mal Verse 1 bis 5.
Zu jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, das Gerücht von Jesu und sprach zu seinen Knechten, dieser ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden und darum wirken solche Kräfte in ihm. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen, des Weibes seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten.
Danke. Warum fügt Matthäus jetzt diese Geschichte hier an? Natürlich gibt es einen zeitlichen Zusammenhang. Er sagt ja in Vers 1, zu jener Zeit. Aber es geht ja um die Frage, wer ist Jesus Christus? Und Abschnitt 5 zeigt die Gottheit des Messias auf und dann auch noch die Autorität der Gemeinde. Und darum haben wir jetzt hier ein anderes Beispiel, nicht die Leute von Nazareth, sondern Herodes, der Stellung nehmen muss zur Frage, wer ist Jesus aus Nazareth? Und ihr meint, was? Ja, also er meint, das muss Johannes der Täufer sein, der auferstanden ist aus den Toten und darum übernatürliche Kräfte hat. Also eine, man möchte sagen, eine richtig abergläubische Ansicht. Die in Nazareth dachten, er ist doch einfach ein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber sie konnten nicht beantworten, warum er diese Wunder tun konnte, die kein anderer tun konnte. Eben auch typische messianische Wunderzeichen, wie wir in Matthäus 12 gesehen haben zum Beispiel. Und sie konnten auch die Weisheit nicht erklären, die kein Rabbiner hatte, nur er. Man merkt ja, sein Wort war ganz anders. Und er redete wie einer, der Autorität hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten, heißt es am Schluss von Matthäus 7. Und jetzt meint dieser, das ist Johannes der Täufer. Und wir werden gleich sehen, wie es zu dieser verrückten Idee kam bei diesem führenden Politiker damals. Jetzt, wer ist dieser Herodes? Wir drehen mal den Spieß um und fragen nicht, wer ist Jesus Christus, sondern wer ist Herodes? Wer ist das? Herodes, ein Edomiter. Ja, der hatte edomitische Abstammung. Wie? Ein Tetrarch, also, wo steht das?
Das steht nicht hier, in der Apostelgeschichte.
Ah, ja, aber hier steht es schon. Es steht nur auf Deutsch. Zu jener Zeit hörte Herodes der Vierfürst. Und Tetrarch ist einfach das griechische Wort. Tetra heißt vier, oder? Die Tetrapackung. Ja? Und der Tetrarch, das ist der Vierfürst. Oder bedeutet auch Viertelsfürst. Das ist ein Titel, der tiefer ist als der Titel eines Königs. Und wir dürfen natürlich Herodes, der Vierfürst, ja nicht verwechseln mit Matthäus 2. Dort lesen wir, darf ich bitten, 2 Vers 1.
Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenlande nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren werden soll, der geboren worden ist? Sorry. Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen.
Danke. Also da heißt es, der König Herodes, das ist eben der Vater von diesem Herodes. Er heißt also genau gleich, aber noch den Zusatznamen Herodes Antipas. Ja, da kann man unterscheiden. Aber der andere wird in der Geschichte genannt wie? Herodes der Große.
Lukas, haben wir auch etwas sonst, warum es ein Vierfürst ist, glaube ich.
Nein, da steht nicht, warum ein Vierfürst.
Ja, man kann ja, also Lukas 3.
Ja, aber das ist etwas anderes.
Wir,
genau, mehrere Regenten werden dort aufgezählt. Genau, es gab dann eine Aufteilung nach Herodes dem Großen. Aber du bist fast ein bisschen zu schnell. Wir kommen noch darauf. Ich möchte aber jetzt zuerst noch erklären, wer Herodes der Große war. Wie Carmine gesagt hat, das war ein Edomiter. Und das sind Nachkommen von?
Von Esau.
Von Esau. Dem Bruder Jakobs, der eben nicht den Segen bekommen hat für das Erstgeburtsrecht, wie Jakob, der Stammvater, wurde von Israel. Und die Edomiter haben eben seit Esau Wohnsitz genommen auf den Roten Bergen, südlich des Toten Meeres, auf der jordanischen Seite, in Jordanien. Das ist das Reich der Edomiter. Und Gott hatte gesagt in 1. Mose 25, prophetisch, dass der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also Israel sollte Oberherrschaft haben über Edom. Aber weil Israel sich so von Wort Gottes entfernt hatte, kam es, dass im Jahr 40 vor Christus die Römer einen Edomiter ernannt haben, und zwar durch den römischen Senat, König der Juden. So wurde also dieser Edomiter zum Herrscher über das Brudervolk gestellt. Damit wurde die eigentliche göttliche Ordnung auf den Kopf gestellt, als eine Zucht Gottes über sein Volk. Also dass da der Ältere über den Jüngeren begann zu herrschen. Allerdings konnte das noch nicht sofort. Erst im Jahr 37 vor Christus gelang es Herodes, Jerusalem zu erobern. Und dann hat er seine Herrschaft richtig entfaltet und die umfasst das heutige Land Israel bis in den Norden des Negevs und dann auch Gebiete im Gazastreifen, dann Gebiete in Libanon, Syrien und große Gebiete auch in Jordanien. Das war Israel, beherrscht durch den Edomiter, König Herodes. Und dieser Herodes ist dann eben der Kindermörder von Bethlehem geworden. Und zwar, weil diese Perser, diese Magier waren ja Perser, die haben gefragt, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und das war natürlich besonders aufregend, weil der Senat Herodes zum König der Juden ernannt hatte, aber das ist einer offensichtlich geboren worden, um König der Juden zu sein. Und der Titel ist ganz speziell, weil im Alten Testament all diese Könige, Nachkommen von David, waren ja Könige über Juda. Aber die wurden nie in der Bibel genannt König der Juden. Dieser Titel taucht auf in der Geschichte mit dem Ernennen durch den Senat. Und jetzt kommen die Magier aus dem Morgenland, aus Persien. Magier ist ja ein persisches Wort, Magoi im griechischen Text. Und die fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und eben um das zu verhindern, dass ein anderer seine Herrschaft streitig macht, hat dann eben dieser blutrünstige Mann dieses Massaker unter den Kindern angerichtet. Und nun ist es so, Herodes hatte mehr als eine Frau. Weiß jemand wie viele?
10
Frauen. Und bekam einige Kinder. Also das Studium des Stammbaums von Herodes ist ziemlich kompliziert. Aber es ist ganz wichtig, dass man den Stammbaum kennt. Weil ganz viele Personen im Neuen Testament, die stammen von ihm ab. Zum Beispiel, nur so, um anzudeuten, wer stammt alles ab?
Susanna, eine Tochter.
Doch, oder? Ja, aber vielleicht denkst du an Salome. Auf die kommen wir noch. Ja, aber auf die kommen wir später.
Die Frau des Johannes.
Also, wir kommen noch drauf, aber andere Personen, die mit Namen erwähnt werden in der Bibel.
Herodes Antipas.
Also eben dieser Herodes Antipas. Dann in Apostelgeschichte 12 Herodes Agrippa. Und dann aber Agrippa der Zweite, das ist der, vor dem Paulus dieses schöne Zeugnis ablegen musste, in Apostelgeschichte 26. Ist auch einer aus dieser Familie. Aber weiter.
Philippus.
Jawohl, da, in Lukas 3, Vers 1, genau. Und da können wir jetzt aufschlagen. Die Stelle wolltest du ja schon lange, Philipp. Lukas 3, Vers 1.
Das sind die Herrscher, die dann geherrscht haben in die Gebiete.
Ja, genau. Da sind 7 Herrscher aufgeführt.
Das sind alles seine Brüder.
Aber im 15. Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter dem Hohenpriestertum von Annas und Kaiaphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohne Zacharias, in der Wüste.
Ja, also Lukas datiert hier den Moment, in dem Johannes öffentlich aufgetreten war, Johannes der Täufer, und dann der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst begonnen hatte. Und um das ganz klar in der Geschichte, in Raum und Zeit zu verankern, weil es eben nicht um Mythos geht in der Bibel, erwähnt er hier 7 verschiedene Herrscher. Und da wird eben nebst dem Kaiser Tiberius, nebst dem Statthalter Pontius Pilatus, unter anderem erwähnt Herodes, Vierfürst von Galiläa. Das ist jetzt der, von dem wir es haben in Matthäus 14. Und dann wird noch erwähnt sein Bruder Philippus, der ist auch ein Tetrarch, Vierfürst, von Iturea und der Landschaft Trachonitis. Das sind Gebiete im heutigen Jordanien. Ja? Ja, bleiben wir mal da, also dieser Philippus, aber den dürfen wir übrigens nicht verwechseln mit noch einem weiteren Philippus, Matthäus 14, Vers 3. Lies du nochmals, Sven.
Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen des Weibes seines Bruders Philippus.
Danke. Also, das ist nochmals ein Philippus, aber das ist nicht der Philippus von Lukas 3, der Vierfürst. Jawohl, der lebte in Rom, der hat kein Königtum bekommen, aber von dem werden wir gleich noch etwas mehr hören. Und dann aber noch weitere Personen. Drusilla, die Frau von Felix, die kommt auch aus dieser Linie, und von Herodes, und dann Bernice, die wird nie die Frau genannt von Agrippa, aber die treten da miteinander auf, Agrippa und Bernice in Apostelgeschichte 26, ja? Und das war seine Schwester, mit ihr lebt er zusammen. Also, unglaublich, was in dieser Familie, gerade auf dem Gebiet von der Sexualität, der Ehe oder Konkubinat, jetzt in dem Fall, was da alles geschehen ist. Ja, und so gibt es also eine ganze Reihe von Personen, die im Neuen Testament erwähnt werden. Und darum ist es wichtig, sich einmal eine Übersicht über den Stammbaum von Herodes zu verschaffen, um diese Personen einzuordnen. Und ein bisschen gehen wir jetzt darauf ein, im Zusammenhang mit Matthäus 14. Nämlich, dieser Herodes, Vierfürst, der hat also nach dem Tod von seinem Vater, Herodes dem Großen, ein Teilgebiet von diesem riesigen Königreich bekommen. Und darum ist er ja nur noch ein Viertelsfürst. Also, das bedeutet nicht 25%, sondern das bedeutet einfach ein kleineres Gebiet, ja? Und er hat aber noch einen Bruder, den haben wir bisher jetzt immer noch nicht erwähnt. Also wir waren da nicht vollständig im Aufzählen vorhin. Matthäus 2. Liest du es wen? In Vers 22.
Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrsche, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth.
Jawohl. Jetzt wird also hier gesprochen über Maria und Josef, die mit dem Kind wegen Herodes dem Großen nach Ägypten fliehen mussten. Und bald darauf starb der König. Dann kamen sie wieder zurück ins Land Israel und offensichtlich wollte Josef dann Wohnsitz nehmen in Bethlehem. Offensichtlich dachte er, das ist doch der richtige Ort, wenn dieses Kind der Messias ist. Geboren in Bethlehem, ja, dann wäre es eigentlich gut, wenn der Messias auch in Bethlehem aufwächst. Und dann ist er aber überrascht, dass er dann hört, dass Archelaus über Judäa herrsche. anstatt seines Vaters Herodes. Und dann hat er Angst und er geht nicht nach Bethlehem, sondern er geht nach Galiläa. Warum? Weil in Galiläa einer herrschte, der weniger schlimm war als Archelaus. Und nämlich der Herodes Antipas. Aber Archelaus, das war einer der ganz schlimmen Söhne. Und, oder man muss sagen, noch schlimmer, ja? Und zwar hatte der Vater noch in einem Wutausbruch vor seinem Tod das Testament geändert und hat eben Archelaus eingesetzt. Der Nachfolger hätte Antipater der Zweite sein sollen. Das war der älteste Sohn, aber der wollte seinen Vater vergiften und darum wurde er selber hingerichtet. Ja, also dieser Herodes hat nicht nur die Kinder in Bethlehem umgebracht, der hat auch in seiner Familie hat er aufgeräumt. Und seine Lieblingsfrau Mariamne hat er schließlich auch umgebracht, weil er dachte, die könnte mir gefährlich sein. Das nur an die Adresse von denen, die denken, ja, außerbiblisch haben wir keinen Bericht über den Kindermord von Bethlehem. Ja gut, außerbiblisch ist noch manches nicht berichtet, weil nicht alles überliefert worden ist. Aber was wir genau wissen aus dem Leben von Herodes, dass das ein blutrünstiger Mensch ist, der schnell Leute umbrachte. Einmal hat er sogar den Sanhedrin, den obersten Gerichtshof, umgebracht. Also das war genau voll auf seiner Linie. Und eben da hat er diesen Sohn umgebracht und da wurde eben Archelaus schließlich Herrscher. Und in den Psalmen heißt es, der Zorn verherrlicht dich. Und wirklich, Gott hat diesen bösen Zorn des Königs benutzt, damit Josef nicht an das falsche Ort geht, an den falschen Ort geht. Denn wäre er in Bethlehem geblieben, wäre der Herr Jesus nie Spross genannt worden. Er musste nach Nazareth, nach Galiläa, damit er eben Spross genannt würde. Und wir sehen, Josef wollte irgendwie selber noch die Prophetie unterstützen, ja? Aber ich meine, mit der Geburt hatte das auch nicht vorbereitet. Die wurden gezwungen durch ein Edikt des Kaisers in Rom, Augustus, der sagte, dass alle in Listen erfasst werden sollten und die müssten alle in ihre Vaterstadt gehen. Und darum ging Josef und Maria zum richtigen Zeitpunkt nach Bethlehem, in dem dann der Messias in Bethlehem geboren wurde und nicht in Nazareth. Also die Weltgeschichte wurde von Gott so geführt, dass Gläubige den richtigen Weg wählten, wo sie sonst den falschen Weg gegangen wären. Ist das nicht eindrücklich? Und eben wieder besseres Wissen geht Josef halt nicht nach Bethlehem, sondern nach Galiläa, aber das war dann genau der richtige Weg. Und da haben wir also nochmals einen Archelaus, das war also der Bruder von Antipas. Und dieser Archelaus wurde aber um 6 nach Christus von den Römern abgesetzt.
Ja. Wir haben den Namen, oder einer der Namen unseres Herrn ist der Spross. Kommt daher auch in Jesaja 11 und Jesaja 53 dieses Reis und es wird ein Reis vor ihm aufschießen.
Ja, also all diese weiteren Stellen, außer denen, die wir gesehen haben, Zacharja 3, Zacharja 6, alle weiteren Stellen, die über den Spross sprechen, Jesaja 11 erwähnst du, Verse 1 und 2, und dann Jesaja 53, das hat alles einen Zusammenhang mit dem Nazaräer, ganz genau. Also es gibt noch viel mehr Stellen in diesem Zusammenhang. Und noch kurz eben zu Archelaus, der war nicht Tetrarch, sondern Ethnarch. Und der bekam ganz Judäa und Idumäa, das ist also das Edomitergebiet im Nord-Negev und Samaria. Aber dann, um 6 nach Christus, haben die Römer ihn abgesetzt und von da an haben sie Landpfleger eingesetzt. Und in dieser Serie von Landpflegern kam dann später Pontius Pilatus, der wiederum eine wichtige Rolle spielen sollte bei der Kreuzigung. Wie? Nein, Ethnarch ist nicht eine Zahl, es ist auch wieder das Wort Arsch drin. Und das bedeutet Herrscher über eine Nation. Ethnos ist Nation, Ethnarch ist ein Nationenherrscher und ist in dem Sinn auch wieder ein Unterkönig, aber er war mächtiger als der Vierfürst. Ja, also eben nur um zu zeigen, wie kompliziert der Stammbaum ist, aber er hilft, um da Klarheit zu bekommen. Auf Sermon Online, sermon-online.de, gibt es von mir einen Vortrag über die 400 stummen Jahre. Und dort gibt es auch ein Skript. Und dort habe ich den Stammbaum von Herodes aufgeführt. Und zwar mit den Nachkommen von 5 der 10 Frauen, die von Bedeutung sind für das Neue Testament. Da kann man sich sehr gut orientieren und weiß dann plötzlich, Bernice, Agrippa 1, Agrippa 2 und so weiter. Wer ist das? Ja, jetzt kommen wir gleich nach der Pause. Wir machen jetzt Pause, 10 Minuten. Und dann gehen wir weiter mit Matthäus 14. Wir haben jetzt geklärt, wer Herodes der Vierfürst war und haben bereits gesehen, er hatte eine abergläubische Ansicht über Jesus Christus. Er wollte ihn mit Johannes dem Täufer, auferstanden aus den Toten, identifizieren. Und dann erklärt Matthäus, was eben der Hintergrund dieser verrückten Idee war. Wir haben in Vers 3 bereits gelesen, dass dieser Herodes Johannes verhaften ließ, ins Gefängnis setzen ließ, und zwar wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Und dann erklärt Matthäus, dass eben Johannes ihm immer wieder gesagt hat, es sei ihm nicht erlaubt, diese Frau zu haben. Und da muss man auch kurz den Hintergrund erklären. Wie schon erklärt in der ersten Hälfte, dieser Philippus hier ist Herodes Philippus, der in Rom gelebt hat. Und nicht zu verwechseln mit dem Philippus in Lukas 3. Und dieser Philippus hatte also keinen Herrscherposten, aber er hatte Herodias geheiratet. Und dann eben Herodes Antipas Besuch nach Rom. Wir haben das Josef Priester in Jerusalem, im Jahr 37 geboren und verschiedene überliefert, wie zum Beispiel Kümer, wo er die jüdische Geschichte sehr breit und von der alttestamentlichen Zeit bis da handelt es sich besonders um im Jahr. Und er hat noch mehr geschrieben. Und diese Schriften, die uns bis heute erhalten geblieben sind, enthalten unglaublich viel Information als Hintergrund zum Neuen Testament. Und zwar aus jüdischer Sicht. Dieser Josephus Flavius wurde nie ein Messiasgläubiger, also ein Christ. Aber er beschreibt ganz viele Personen, die wir aus der Bibel kennen, im Neuen Testament. Beschreibt er historisch. Und wenn ich sagte, ein Buch, bei ihm ist es eine ganze Serie von Büchern. Und ich lese jetzt aus Buch 18, Kapitel 5. Um diese Zeit gerieten Aretas, der König von Petrea, und Herodes aus folgender Veranlassung in Streit. Und zwar wird weiter ausgeführt, Herodes der Tetrarch hatte des Aretas Tochter geheiratet und lebte mit ihr schon lange Zeit. Ich muss erklären, Aretas, das war der König von Petra über das arabische Reich der Nabatäer. Und das umfasste damals nicht nur Teile von Saudi-Arabien und West-Sinai, darum wird übrigens der Berg Sinai in Arabien, erwähnt in Galater 4. Das gehörte damals zu diesem arabischen Reich. Dann aber auch eben über Jordanien, heutiges Jordanien, über Petra, die Felsenstadt, hinauf bis nach Damaskus. Das war alles das arabische Reich von König Aretas. Und Aretas wird ja erwähnt von Paulus. Weiß niemand wo? Na, bevor ich weiterlese, schauen wir kurz Aretas an, weil er da erwähnt wird, außerbiblisch. Und innerbiblisch haben wir ihn in 2. Korinther, da berichtet Paulus in Kapitel 11, Vers 32 und 33,
in Damaskus verwahrte der Landpfleger des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, indem er mich greifen wollte, und ich wurde durch ein Fenster in einem Körper an der Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen.
Ja, also Paulus konnte da sich retten, und das wird ja auch berichtet in Apostelgeschichte 9, wie er dann eben von Damaskus aus weiterging auf seinem Lebensweg. Und dieser Aretas, bekannt in der Geschichte als Aretas der Vierte, der lebte, der regierte von 9 vor Christus bis 40 nach. Und das war eben der Vater von Phasaelis, so hieß die Frau von Herodes, dem Vierfürst. Aber, jetzt haben wir da gelesen, da gab es einen Konflikt zwischen diesem Herodes, Vierfürst, und Aretas, dem König von Petrea. Herodes, der Tetrarch, hatte des Aretas Tochter geheiratet und lebte mit ihr schon lange Zeit. Als er nun nach Rom reiste, kehrte er bei seinem Stiefbruder Herodes, das ist eben Herodes Philippus, das ist der Philippus hier in Kapitel 14, Vers 3, kehrte er bei seinem Stiefbruder Herodes, dem Sohn der Tochter des hohen Priesters Simon, ein. Hier fasste er eine so heftige Neigung zu dessen Gattin Herodias, die ihres gemeinschaftlichen Bruders Aristobulus Tochter und Agrippas des Großen Schwester war, dass er mit dem Plan umging, sie zur Ehe zu nehmen. Also Ehebruch. Und dann beschreibt er weiter, Herodias war damit einverstanden. Also die wollte den Ehebruch. Und so kamen sie überein, dass sie gleich nach seiner Rückkehr aus Rom in sein Haus kommen solle. Jedoch unter der Bedingung, dass er des Aretas Tochter verstoße. Also die muss weg. Herodes sagte das zu und reiste dann nach Rom weiter. Als er hier mit der Erledigung der in Frage stehenden Angelegenheiten fertig war und nach Hause zurückkehrte und so weiter. Und er kommt dann eben nach Hause und die Ehefrau hat es bereits mitbekommen, was in Rom geschehen war. Und die hat sich dann vorbereitet, damit sie fliehen kann, zurück ins arabische Reich von ihrem Vater Aretas. Aber der Aretas hat dann Krieg begonnen. Der hatte sowieso noch Probleme mit Herodes, auch wegen Grenzstreitigkeiten. Gab es schon damals, nicht nur heute. Und dann kam es zum Krieg. Herodes ging selber nicht in den Krieg. Er schickte nur seine Armee. Und die wurde vollständig aufgerieben. Also eine Katastrophe. Und jetzt ist es so, dass Josephus Flavius dann schreibt in Absatz 2 von Kapitel 5, manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes sei nur dem Zorn Gottes zuzuschreiben, der für die Tötung Johannes des Täufers die gerechte Strafe gefordert habe. Den letzteren nämlich hatte Herodes hinrichten lassen, obwohl er ein edler Mann war, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Also genau so, wie das in Lukas 3 sehr ausführlich beschrieben wird, aber auch Matthäus 3. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gottes angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Die Seele nämlich sei dann ja schon vorher durch ein gerechtes Leben entsündigt. Interessant macht er klar, die Taufe selber bewirkte nichts. Das war nur ein äußerliches Zeichen. Also das sollten alle Lutheraner und alle Katholiken mal lesen, dass Josephus Flavius das besser wusste, dass die Taufe nicht ein Sakrament ist, sondern nur ein symbolischer Ausdruck von etwas, was innerlich schon geschehen ist und sich dann durch die Frucht der Buße in einem Leben der Gerechtigkeit auswirkt. Ja, und so sehen wir also, dass auch er erwähnt diese ganze Sache mit der Ermordung von Johannes dem Täufer, in Übereinstimmung mit der Bibel. Und so haben wir unzählige solche Überlieferungen, die zeigen, wie die Geschichte außerhalb der Bibel und die Geschichte der Bibel, wie das übereinstimmt. Also, sehen wir, wie das gegangen ist. Der hat also seine Frau verstoßen, Ehe gebrochen, und hat die Frau von seinem Bruder geheiratet. Und da hat Johannes der Täufer eingegriffen, nur verbal, Vers 4. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und wer eine Elberfelder hat, der hat eine Fußnote, stimmt's? Weil gesagt, wörtlich sagte ihm, die griechische Wortform bezeichnet eine fortgesetzte oder wiederholte Handlung. Das ist also der sogenannte Durativ, der hier verwendet wird. Das ist eine Form im Griechischen, die man verwendet, um eine Handlung als wiederholt oder eben fortgesetzt zu beschreiben. Nicht einfach als Punkt wie ein Aorist zum Beispiel. Und da hat er ihm nicht nur einmal gesagt, du darfst diese Frau nicht haben, sondern wiederholt. Und das hat ihn natürlich zornig gemacht. Und die Herodias noch viel mehr, wie wir gleich sehen werden. Und das ist interessant aus dem Grund, weil es uns zeigt, dass es nichts Falsches ist, wenn man die Regierung kritisiert für etwas, was Unrecht ist. Und das auch mehr als einmal sagt. Und natürlich, Johannes der Täufer war kein Politiker. Und er hatte von Gott auch keinen politischen Auftrag bekommen. Und die Gemeinde als solche hat auch nicht einen politischen Auftrag, sondern einen Auftrag, das Evangelium in dieser Welt zu verkündigen. Wir haben auch nicht den Auftrag, die Welt zu verbessern, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und natürlich als Nebeneffekt kann das im begrenzten Rahmen zu Verbesserungen führen. Das ist ja so. Aber es ist nicht unser Auftrag. Und trotzdem hat Johannes eben da, wo es nötig war, geistlich darauf hingewiesen, das geht nicht und das ist gegen Gottes Wille. Aber das ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, Johannes wurde zum Politiker. Nein. Und wenn wir gewisse Dinge eben auch biblisch beurteilen müssen, öffentlich, was im Regierungsgeschehen geschieht, dann geht es nicht darum, dass wir Politik machen, aber wir haben den Auftrag, Licht und Salz der Erde zu sein, wie Matthäus 5 das ausführt. Und so hat er das gemacht, aber das hat ihm schließlich das Leben gekostet. Das ist dann, je nachdem, mit einem Preis verbunden. Darf ich bitten, Sven, weiterzulesen ab Vers 6.
Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter Herodias vor ihnen, und sie gefiel dem Herodes, weshalb er mit einem Eide zusagte, ihr zu geben, um was irgend sie bitten würde. Sie aber, von ihrer Mutter angewiesen, sagt, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig, aber um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tische lagen, befahl er es zu geben. Und er sandte hin und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten, und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mägdlein gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herzu, hoben den Leib auf und begruben ihn, und sie kamen und verkündeten es Jesu. Und als Jesu es hörte, entwich er von dannen in einem Schiff an einen öden Ort besonders.
Danke. Also wir lesen klar, dass er Johannes den Täufer töten wollte, Vers 5. Aber da war das Volk und er wusste, dass die das anders sehen. Gerade mit Johannes dem Täufer. Der war anerkannt. Und sehen wir, außerbiblisch von einem Juden, der nicht Jesus als Messias angenommen hat, wird auch bezeugt, dass dieser Johannes der Täufer eine Sensation war in Israel. Und dass er allgemein als ein gerechter Mann in Israel anerkannt war. Und das war der Vorläufer, der Jesus Christus als Messias verkündigt hat. Und denken wir an Johannes 1, gesagt hat, dort unten am Jordan, in Nähe von Jericho, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Und hat auf Jesus von Nazareth hingewiesen, um zu sagen, er ist der Jesaja 53 erfüllen wird, wo der Messias beschrieben wird, er wird für unsere Sünden als Opfer sterben. Dieser Johannes, um den geht es hier, er wollte ihn töten, aber die Volksmenge hielt ihn für einen Propheten. Und da sehen wir, wie das in der Politik geht. man muss als Politiker immer hören, wie ist die Temperatur im Volk. Ja? Und wenn das Volk Druck macht, ich meine, das war keine Demokratie, das war Monarchie. Aber auch in einer Monarchie hat das Volk eben viel zu sagen. Und er merkte, das kommt nicht gut heraus, ich könnte meine Macht schließlich verlieren. Und darum hat er ihn nur, in Anführungs- und Schlussstrichen, ins Gefängnis gesteckt. Ja?
In Markus 6 steht auch noch, dass er eigentlich wusste, dass er ein heiliger und gerechter Mann ist.
Ja, können wir gerade aufschlagen. Also ganz in Übereinstimmung mit dem Bericht von Josephus Flavius. Markus 6, Vers 20. Liest du es wen?
Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er verwahrte ihn, und wenn er ihn gehört hatte, so tat er vieles, und er hörte ihn gern.
Ja, und da erfahren wir also, dass er auch mit ihm gesprochen hat, mit Johannes dem Täufer. Der hat auch immer wieder das Wort Gottes gehört. Und jetzt sehen wir, da kommt dieser Geburtstag. Und da waren sehr edle Leute aus der Gesellschaft eingeladen, wie wir auch in der Parallelstelle lesen, in den Evangelien. Und dann tanzte da die Tochter der Herodias. Und diese Tochter hieß Salome. Ja, und zwar berichtet ihr da in Buch 18, 5, 4. Da wird diese Salome erwähnt, diese Tochter der Herodias, bei Josephus Flavius. Also in der Bibel wird sie nie genannt mit Namen. Aber trotzdem ist das so allgemein bekannt, Salome. Und dann, wo steht's? Nirgends. Das kommt von Josephus Flavius. Das ist eben diese Tochter, die da getanzt hat. Und sie hat an dieser Geburtstagsfeier dem Herodes Antipas gefallen. Und dann, so in der Stimmung eines Festes, ja, und da gibt's auch Alkohol. Und viele wissen auch nicht, wo die Grenze ist, je nachdem. Auf jeden Fall, in dieser Festhochstimmung, das ist, was die Bibel sagt, da sagt er ihr mit einem Eid, also indem er vor Gott schwört, sie dürfe bitten, was sie irgend wolle. Und in der Parallelstelle in Markus, dort lesen wir, bis zur Hälfte des Königreiches. Also das war eine Aussage. Markus 6, 23. Liest du es wen?
Und er schwur ihr, was irgend du von mir bitten wirst, werde ich dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches.
Oh, das klingt jetzt aber auch noch ziemlich fromm bei all dem. Was zitiert er da? Wer hat gesagt, bis zur Hälfte meines Reiches? Zweimal sogar.
Dann könnt ihr ihm selber das Leben kosten spenden.
Ja, natürlich. Aber eben, er hat das aus der Bibel geholt. Esther, 5 Vers 6, bei der ersten Einladung. Dreier Einladung. Also das war ganz in der Form weniger als 5 Personen bei der Einladung. Ahasveros, der König, die Königin Esther und Haman. Und dann sagt Ahasveros, der König von Persien, das Reich hatte er von Äthiopien bis nach Indien damals. Das war das Großpersische Reich. Und er sagt ihr, Königin Esther, bis zur Hälfte des Königreichs. Was möchtest du? Und dann sagt sie, ich möchte nochmals eine Einladung. Wie bitte? Jetzt hätte sie als Jüdin einen Staat Israel gehabt wie noch nie. Die Hälfte des Perserreiches von Afrika bis nach Indien. Und sie sagt, nochmals eine Einladung. Und dieser Haman kommt nochmals. Und dann sagt sie, ich möchte das Leben meines Volkes. Und er sagt ihr nochmals, bis zur Hälfte des Königreiches. Das ist dieser Ausspruch. Und das übernimmt ihr da und sagt, zu Salome, bis zur Hälfte des Königreiches. Und die sagt, den Kopf von Johannes. Nicht die Hälfte von Galiläa. Ja, das wäre jetzt noch etwas Politisches heute, ja? Wenn man die Hälfte von Galiläa abgibt. Und sie sagt, den Kopf. Und das beraten von ihrer Mutter. Das zeigt, was das für eine Frau war, diese Herodias. Ja, den Mann, den Philippus, einfach ihm den Schuh geben, das war eines. Und dann das nächste war, ein solcher Mord wird verlangt. Und ich meine, was war das für ein Mädchen? Die kriegt die Schale mit dem Kopf von Johannes. Ich meine, ein normales Mädchen dreht durch. Das erträgt man nicht. Da hat man nachher einen Schaden, oder? Ja, und so wird das gemacht. Und sie brachte es ihrer Mutter da. Unglaublich. Aber das zeigt, diese ganze Familie war so im Bösen belastet. Weil wir sehen so viele schwere Schuld in der ganzen Verwandtschaft. Das färbt einfach ab von einer Generation zur nächsten, wenn man nicht umkehrt. Ja.
Es ist schon die Art und Weise, wie die Tochter dort getanzt hat.
Ja.
Muss auf eine Art und Weise gewesen sein, die so einen Eindruck auf den Herodes gemacht hat, der ja auch schon einiges gesehen hat, auch als Mann,
ja,
auch von Frauen, dass ihn das doch sehr beeindruckt hat und sehr angezogen hat.
Und damit willst du auch sagen, dass das war nicht ein schöner Volkstanz, ja?
Nein,
das war deutlich
wahrscheinlich auch nicht artig angezogen.
Genau.
Ja.
Also furchtbar, und das führt zum Ende von diesem Propheten, der im Alten Testament angekündigt war, Jesaja 40, Stimme eines Rufen in der Wüste, bereite den Weg des Herrn. Und in Malachi 3, siehe, man hört die Stimme des Messias, siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Jemand wollte noch was sagen?
Diese Salome hat dann auch einen Sohn von Herodes dem Großen geheiratet.
Ah, gut, dass du das sagst. Ja, und zwar den? Den Philipp. Ja, den Philipp. Also das ist jetzt der Philippus aus Lukas 3. Eben dieser Vierfürst von Iturea, unter anderem. Der hat dann wieder so geheiratet. Genau. Ja, und jetzt war das eine ganz furchtbare Sache. Also das war ein Einschnitt im Leben des Herrn Jesus. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und darum lesen wir in Vers 13, als aber Jesus es hörte, zog er sich in einem Schiff von dort zurück, an einen öden Ort für sich allein. Das war furchtbar für den Herrn Jesus selbst, als Johannes getötet war. Und er wollte weg von den Leuten, alleine sein. Und so ist das doch auch, wenn man unter Schock steht, über eine Todesnachrichten von jemandem, der einem viel bedeutet, dann möchte man nicht mehr unter die Leute. Dann möchte man für sich sein. Und was geschieht danach? Liest du weiter, Sven? 13b. Und als die Volksmengen.
Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er hinausging, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, auf dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebet ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringet sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf den Himmel und segnete sie. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen, und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren bei 5000 Männer ohne Weiber und Kindlein.
Vielen Dank. Also, der Herr zieht sich zurück, will allein sein und dann kommen die Volksmengen. Und die haben Bedürfnisse. Und zwar ganz große geistliche Bedürfnisse. Was macht man, wenn man selber irgendwie so innerlich erschüttert ist? Und dann kommen Leute und die haben Bedürfnisse und wollen Hilfe. Und wir lesen in Vers 14, und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie. Das ist doch so wunderbar. Der Erlöser ist innerlich bewegt über die Menschen und er schickt sie nicht einfach weg in dieser Situation. Und dieser Abschnitt war in meinem Leben einmal ganz wichtig in einer schlimmen Situation. Und zwar, wir waren als Familie oder einige aus der Familie in Kanada unterwegs in der Wildnis. Und dann waren wir kurz eingeladen in ein Lager im Wald von Kanada, also so richtig in der Wildnis. Und da haben wir eine Nacht übernachtet, in einer Blockhütte. Am Morgen sind aufgestanden, höre ich jemand, der draußen schreit. Bin auf den Balkon rausgegangen und sehe da diese Frau, die wild herumfuchtelt und hinweist auf jemand, der im Fluss, der gerade dort an diesem Camp vorbeifloss. Das war so ein Fluss, der früher eine wichtige Straße war für die Indianer, also für ihre Kanus, die gingen da durch. Auf der anderen Seite, und der ist am Ertrinken. Ich muss mir überlegen, was mache ich jetzt? Bin sofort runtergerannt, habe mir überlegt, soll ich da reinspringen und den retten? Aber das ist ganz gefährlich. Wenn jemand am Ertrinken ist, also, dann könnte es zwei Tote geben. Und dann kam auch noch jemand anders dazu, und wir haben beschlossen, wir holen schnell ein Motorboot, mussten zum Motorboothafen rennen und sind dann hingefahren, um den Mann zu retten. Wir haben nichts mehr gefunden. Der Fluss war braun, also wirklich, man konnte überhaupt nichts sehen. Und sein Zigarettenpäckchen haben wir noch gefunden. Und in seinem Boot zwei Schwimmwesten. Was nützt das, wenn man sie nicht anzieht, ja? Und wir haben gestochert da mit dem Paddel, kein Körper gefunden. Sind zurück ins Lager, das war gerade vor dem Frühstück. Und dann haben wir im Nachhinein erfahren, es war ganz klar geregelt, im Lager geht niemand vor dem Frühstück auf den Fluss. Und wer auf den Fluss geht, trägt immer eine Weste, eine Schwimmweste. Hat er auch nicht gemacht. Und ich habe dann auch erfahren, man wusste auch nicht, wo dieser Mann im Glauben stand. Das ist so die Verbindung zur Zigarette. Ja, 50-jähriger, lediger Mann, tot. Und das war natürlich ein Schock für das ganze Camp. Und da war ein alter Bruder, der dieses Camp geleitet hatte, und er sagt dann beim Frühstück, wir könnten jetzt das Lager abbrechen. Aber er hat dann vorgelesen diesen Abschnitt und erklärt, Johannes der Täufer war ermordet worden. Und der Herr Jesus hat davon gehört und hat sich dann zurückgezogen mit den Jüngern. So steht das ganz klar in Markus, in der Parallelstelle. Und die waren allein und dann kommt diese Volksmenge. Und der Herr sagt, wie wir gesehen haben in Vers 16, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Die Jünger meinten, die sollten doch selber für das Essen sorgen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und damit sagte der Herr Jesus, wir machen weiter. Und das ist eine Entscheidung, die muss man fällen. Wir machen weiter. Und es ist ganz wichtig, wenn man eben so schwere Schläge erlebt im Leben, da muss man sich entscheiden, ich mache weiter. Sonst kann es sein, dass man eben irgendwie nicht mehr mag, nicht mehr die Kraft hat und einfach nicht mehr weiterkommt. Es ist eine Entscheidung, wir machen weiter. Und das hat der Jesus so hier vorgezeigt. Und darum hat der alte Bruder dann gesagt, wir machen weiter in diesem Lager. Es gab keinen Campabbruch. Und dann mussten wir nach dem Frühstück weggehen. Ich hatte noch am Vorabend einen Vortrag gehalten für das Camp und wir sollten weiter nach Fort Frances, wo auch über das Radio angekündigt war, dass dann eine Vortragsserie dort kommt. Wir haben dann auf dem Weg nach Fort Frances noch in der Wildnis als Familie übernachtet, im Zelt. Und nachts musste ich so um 1 Uhr raus, kommt schon mal vor. Und ja, auf die Toilette muss. Und ich muss sagen, den Sternenhimmel habe ich noch nie so schön gesehen. Wie da der nordamerikanische Sternenhimmel in der Wildnis von Kanada, weg von aller Lichtverschmutzung der Städte und Dörfer. Wunderbar, richtig die Macht Gottes. Und dann am nächsten Tag an einer Tankstelle habe ich kurz nach Hause angerufen und erfahren, dein ältester Sohn ist ertrunken. Jetzt habe ich am Tag vorher erlebt, wie einer ertrunken ist, ja, Sekunden oder vielleicht Minute zu spät oder was auch immer. Und das war schon ein Schock. Und es war eigentlich die Vorbereitung für den nächsten Schock. Der ist da in der Aare ertrunken bei seinem Lieblingssport. Und das war natürlich ein Schlag aus heiterem Himmel. Und wir mussten alles abbrechen, sind noch nach Fort Frances gegangen. Wunderbar, wie da Gläubige uns empfangen haben. Das ist fantastisch. Das ist wirklich, das muss man erlebt haben. Wie Menschen, die mit dem Herrn den Weg gehen, wie die Menschen, die unter Schock stehen, eben empfangen und ermutigen können. Und aber wir beide, meine Frau und ich, können sagen, wir hatten damals einen so tiefen Frieden im Herzen, das kann man nicht kreieren. Das wurde uns einfach geschenkt, richtig getragen. Und dann wussten wir nochmals, warum wir diesen Abschnitt am Tag vorher gelesen haben beim Frühstück. Wir machen weiter. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir da für uns nehmen wollen. Es ist eine Entscheidung. Und wenn man diese Entscheidung fasst, dann kommt man mit der Hilfe des Herrn weiter. Und so hat es der Herr Jesus hier gemacht und hat den Jüngern einen Auftrag gegeben. Er hätte ja sofort handeln können, aber er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann mussten sie schauen, wie machen wir das mit 5000? Und dann kommen noch die Frauen und die Kinder dazu. Ja, und schließlich sagen sie, wir haben hier 5 Brote und 2 Fische. In der Parallelstelle in Johannes 6 heißt es übrigens Fischlein. Darum können wir genau sagen, das waren Süßwassersardinen aus dem See Genezareth, die kleinen, ja? Das sind die kleinen Fische. Und dort in Johannes 6 erfahren wir auch, woher sie das hatten. Ja, das war ein kleiner Junge. Und offensichtlich hatte der eine Mutter, die hat sich was überlegt, als der Junge sagte, ich möchte diesen Mann hören von Nazareth. Ich gehe dahin. Und die Mutter, ja, wir nehmen an, es war die Mutter, hat ihm ein Lunch gemacht. 2 Sardinen und 5 Brote. Das war übrigens die typische Ernährung der Menschen am See Genezareth. Und man hat übrigens die Sardinen auch gepökelt. Das war das Übliche. Und hat die in Türmen, hat man die gelagert. Darum die Ortschaft Magdala. So in der Mitte, auf der Westseite des Sees Genezareth, dort kam ja Maria Magdala her. Und Magdala heißt Turm. Das geht eben zurück auf einen solchen Pökelturm für die Süßwassersardinen des Sees Genezareth, die normale Ernährung für die Menschen dort. Und so hat die also einen Lunch mitgegeben. Und so viele Erwachsene waren da, die hatten nichts. Ja? Die waren am Verschmachten und Jürgen sagt, ja, die müssen jetzt in die Dörfer und müssen was kaufen. Ja, gebt ihr ihnen zu essen. 5 Brot und 2 Fische. Der Junge hat das zur Verfügung gestellt. Und der Herr Jesus nimmt das und er macht es so, Vers 19, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Hat gebetet, dann das Brot gebrochen, das ist das Übliche im Orient, wenn man beginnt zu essen, man betet zuerst und dann der Hausvater nimmt das Brot, bricht es und das bedeutet, jetzt fangen wir an zu essen. Vorher isst niemand. Zuerst wird das Brot gebrochen. Und so macht das der Herr Jesus, er bricht das Brot, gibt es den Jüngern und die verteilen das an die Volksmenge. Sie aßen alle, wurden gesättigt und dann gibt es noch einen Überrest von 12 Handkörben. Und in den Parallelstellen erfahren wir noch, dass der Herr Jesus sagt, dass man das sammeln soll, damit nichts umkomme. Ja? Also, das ist eine wichtige Stelle, die eben dazu führt, warum Christen, wenn sie irgendwo im Restaurant essen, nicht einfach das zurücklassen und das und das und das. Ich habe so schreckliche Dinge gesehen. Familien, die in einem Restaurant so ein richtiges Gelage haben und dann die Hälfte bleibt liegen. Und der Herr Jesus sagt, auf das nichts umkomme. Also, dass man mit den Resten versucht, etwas zu machen. Wir haben das 12 Handkörbe. Und die Zahl 12 erinnert an die
12 Stämme
Israels. Ja, wir haben doch gesehen in Matthäus 13, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, der Herr Jesus wendet sich von Israel mehr und mehr ab und wendet sich den Völkern zu. Aber er vergisst Israel nie. Und darum dieses Wunder der Brotvermehrung. Und das war natürlich nochmals ein ganz wichtiger messianischer Hinweis. Schlagen wir auf, Psalm 100. Was? Ah, ja, machen wir. 145 hast du gesagt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wir kommen dann noch dazu. Also, da geht es um den Messias. Gott hat König David in Psalm 132, Vers 11, geschworen, dass von ihm der Messias abstammen werde. Und dann heißt es in Vers 15. Liest du, Sven?
Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Arme mit Brot sättigen.
Ja, und es geht im Zusammenhang um Israel. Um Zion, die Hauptstadt, Vers 13, und eben um das Volk von Zion, Israel. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Und das hat der Messias getan. Im Rückblick auf die Verheißung von Psalm 135. Und Jerry sagt noch, Psalm 145, nicht wahr? Ja.
Vers 16.
Vers 16. Welchen Vers hast du gemeint, Jerry? 16, ja. Bitte.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Begehr.
Könntest du noch den Vers davor dazu
nehmen? Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Begehr.
Ja, genau. Und ist es nicht schön zu sehen, wie der Herr Jesus ausdrücklich in dieser Stelle seine Augen zum Himmel gerichtet hat? Mhm. Wie in Johannes 17, wo er zum Vater betet, da heißt es auch, dass er die Augen zum Himmel aufgerichtet hat. Und das ist ja etwas ganz Besonderes, wenn man Tiere beobachtet. Zum Beispiel Kühe auf einer Weide. Wer hat jemals gesehen, wie Kühe zum Himmel aufblicken? Ja? Das ist etwas typisch Menschliches. Tiere schauen nach unten. Und so war es auch, als Nebukadnezar 7 Jahre wahnsinnig war. Und er lebte wie ein Tier. Was dort beschrieben wird, bezeichnet man heute in der Psychiatrie als Boanthropie. Dass jemand sich als Tier fühlt, ja. Aber natürlich, wenn man das, was man fühlt, das ist man nicht. Man bleibt trotzdem ein Mensch, ja. Es ist genau so, wenn ein Mann sich als Frau fühlt, dann ist er immer noch ein Mann. Es kommt nicht auf das Gefühl an. Und wenn jemand sich als Tier fühlt, dann muss man ihn ermutigen, ja, wieder zu einem anderen Gefühl zu kommen. Ja, aber eben, der war 7 Jahre wahnsinnig. Und können wir kurz aufschlagen, was geschah, als er dann wieder zum Verstand kam. Liest du, Sven, bei dir ist es Daniel 4, Vers 33 und folgende, und bei den anderen mit anderer Verszählung ist es Vers 30.
Ja, bin ich ganz sicher. Ich glaube, das
könnte Daniel 4, 33, in demselben Augenblick.
In demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen, und er wurde von den Menschen ausgestoßen, und er aß Kraut wie die Rinder, und sein Leib ward benetzt von dem Tau des Himmels, bis sein Haar wuchs gleich Adlerfedern und seine Nägel gleich Vogelkrallen. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meinen Augen zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder, und ich pries den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Ja. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde.
Bis dahin das reicht.
Genau. Jawohl.
Also es geht jetzt ganz besonders um diese Bemerkung Nebukadnezar. Ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder. Und was tut er bei vollem Verstand? Dann betet er den Schöpfer an. Wir sehen auch bei den Tieren keine Beziehung zum Schöpfer. Also ich habe noch nie einen Affen im Zoo gesehen, der betet. Ja, das gibt's nicht. Dieses Gottesbewusstsein ist etwas ganz typisch Menschliches. Das finden wir im Tierreich nicht. Und eben interessant auch das Hinaufschauen und den Himmel anschauen. Das ist etwas, was man im Tierreich eben so typischerweise nicht findet. Und der Herr Jesus hebt seine Augen auf, wie Psalm 145 sagt, sie heben ihre Augen auf und erwarten von Gott. Und dann kommt dieses Wunder der Brotvermehrung. Und das ist also ein Hinweis, dass obwohl der Messias sich jetzt verworfen von der Masse seines Volkes, von Israel abwendet, den Nationen zuwendet, er vergisst Israel niemals. Und ganz wichtig, in Vers 19 heißt es, und er befahl den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern. Die sind auf diesem grünen Gras, das eben grün ist, nur im, so typischerweise im Frühjahr. Ja, dann kann die Gegend sehr, sehr grün sein. In den späteren Monaten wird das alles ganz braun. Richtig wüstenhaft. Aber da frisches, grünes Gras. Und das erinnert an eine wunderbare Stelle in 2. Samuel, wo König David über das 1000-jährige Friedensreich spricht. Schlagen wir das kurz auf. Am Ende seines Lebens. Es geht um die letzten Worte Davids. 2. Samuel 23, 1. Und da spricht David, der Liebliche in den Gesängen Israels, Vers 1, und zwar bezeugt er in Vers 2, dass der Geist Gottes durch ihn als Propheten gesprochen hat, also seine Worte waren inspiriert, und dann Vers 4.
Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde.
Ja, und im Zusammenhang geht es ja, Vers 3 im Schluss, ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht. Das ist der Messias, der im tausendjährigen Friedensreich über diese Erde regieren wird. Und das wird ein völliger Neuanfang sein. Das wird der Reset sein. Ja, man spricht heute von einem großen Reset, aber das ist kein Reset. Das ist der Reset für eine Katastrophe. Aber der Reset wirklich für einen Neuanfang mit dieser Erde, das kommt, wenn der Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Und das wird hier beschrieben in Vers 4. Er wird sein wie das Licht des Morgens. Wenn er kommt auf dem Ölberg, da wo am Morgen jeweils die Sonne aufgeht, dort werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, Zacharja 14. wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Man muss sich an diese besonderen Tage erinnern. Am Morgen geht man aus dem Haus, schaut zum Himmel, blau. Und dann schaut man ein bisschen herum, keine Wolke, aber wirklich keine einzige. Ein Morgen ohne Wolken, das ist etwas ganz Besonderes. Von ihrem Glanz nach dem Regen, also in der Nacht zuvor hat es noch geregnet, und dann bekommt das Grün so eine ganz saftige Note, ja? So wie das in zum Beispiel in Kolumbien so typisch ist. Das Grün dort, das ist ganz speziell, ja? Dieses Urwaldgrün. Aber eben nach dem Regen, auch bei uns, bekommt das Grün so eine besondere Note. Von ihrem Glanz nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Und die Bibel sagt, dass im tausendjährigen Friedensreich dann die Wüste wird aufblühen, also Sinai-Wüste wird fruchtbares Land werden, Wüste Gobi wird fruchtbares Land werden, Sahara, ja, dann haben wir auch genügend Platz für Landwirtschaft. Ja, und muss man keine Angst haben um die Kinder, die in die Welt kommen. Ja, alles wird aufblühen, das heißt, die Zukunft nach der Bibel ist grün. Ja. Aber nicht die Grünen bringen dieses Grün, sondern der Messias, Jesus. Und da hat er einen Vorgeschmack gegeben durch diese Geschichte. Er hat die Menschen so sich setzen lassen auf dem Gras. Und dann nimmt er diese Brote, diese zwei kleinen Fische und macht das zu einem Segen für Israel. Israel hat eine Zukunft und die wird hier so schön vorgebildet. Und dann gehen wir noch ganz kurz weiter, Vers 22 bis 33.
Und alsbald nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er da selbst allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, »Es ist ein Gespenst!« Und sie schrien vor Furcht. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid gutes Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf den Wassern, um zu Jesu zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiffe waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.
Danke. Jetzt sind die Jünger allein unterwegs. Es geht nicht mehr um die Volksmenge, die hier Israel vorstellt. Das Volk, das innerlich am Verschmachten ist, aber der Messias ist innerlich bewegt über sie. Vers 14. Übrigens, diesen Ausdruck innerlich bewegt findet man in Evangelien 11 Mal. Es lohnt sich also mit der Konkordanz nachzugehen, alle 11 Stellen. Und ständig wird das in Bezug auf den Herrn Jesus verwendet. Und einmal auch für Gott den Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, innerlich bewegt. Aber auch bei dem Gleichnis vom guten Samariter, das den Herrn Jesus darstellt, innerlich bewegt über den Halbtoten. Und das ist ein Vorbild für uns, dieses innerlich bewegt sein. Und da steht es in besonderer Beziehung zu Israel. Aber jetzt sehen wir die Jünger des Herrn Jesus, und die sind ein Hinweis auf die Gemeinde. Wir werden ja sehen, in diesem ganzen Abschnitt geht es dann nicht nur um die Gottheit des Messias, sondern auch um das Thema der Gemeinde. Und die Jünger sind da allein im Schiff und gehen über den See. Der See und das Meer, oder speziell der unruhige See und das unruhige Meer, nach Jesaja 17, 12 bis 14, ist ein Bild der unruhigen Völkerwelt. Und das schattet vor, die Gemeinde wird durch eine unruhige, gefährliche Welt hindurchgehen müssen, während Jesus Christus nicht mehr da ist. Ja, in den weiteren Kapiteln in Matthäus wird eben deutlich gemacht, das Reich Gottes verändert sich so, dass es jetzt ein Reich ist, nach den Geheimnissen des Reiches der Himmel, wo der König im Himmel ist und die Diener sind auf der Erde. Und darum lesen wir in Vers 23, der Herr Jesus stieg auf den Berg für sich allein, um zu beten. Und er betete für die Jünger. Ja? Und in Hebräer 7 lesen wir von Jesus Christus als dem Hohenpriester, der in der heutigen Zeit im Himmel für die Gläubigen der Gemeinde betet. Können wir es kurz aufschlagen? Im Zusammenhang geht es um den Herrn Jesus, den Hohenpriester. Und da lesen wir in Hebräer 7, 25
und 26. Da vermag auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden.
Vers 26.
Ja, denn ein solcher Hohepriester geziemte uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dieses hat er ein für allemal getan, als er sich selbst geopfert hat.
Danke. Also hier heißt es, dass er betet. Der Ausdruck, um sich für sie zu verwenden, Vers 25, heißt, hat den Sinn von sie vertreten, für sie zu bitten. Und dieser hohe Priester, den wir haben, ist höher geworden als die Himmel. Er ist abgesondert von den Sündern, das heißt weg von den sündigen Menschen hier auf der Erde, abgesondert im Himmel. Und dort betet er für uns. Und zwar, es geht hier nicht um das Gebet für die Ungläubigen. Hier in Vers 25, sondern es heißt, daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen. Die, die Gott nahen, das sind Leute, die selber Priester sind. Und zu Gott kommen. Der Ausdruck Gott nahen ist ein typischer Ausdruck für Priester. Und er betet für sie, um sie völlig zu erretten. Was heißt das? Sie sind ja schon gerettet. Ja? Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 18, ihr seid erlöst durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und das ist Vergangenheit, abgeschlossen, erlöst. Vollendete Handlung, punktuell. Aber hier geht es darum, sie völlig zu erretten aus allen möglichen Gefahren des Lebens und Versuchungen. Und gehen wir zurück zu Matthäus. Verzeihung. Da lesen wir also, der Herr Jesus betet auf dem Berg und das Schiff geht durch den Sturm. Litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Vers 24. Und interessant, die Not ist so groß, dann kommt die Lösung. Der Herr Jesus kommt selber ihnen entgegen und er wandelt auf dem See, Vers 25 am Schluss, gehend auf dem See. Und das war also in der vierten Nachtwache. Die Nacht wurde jeweils in der damaligen Kultur eingeteilt von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens in vier Nachtwachen. Also 6 bis 9, 9 bis 12, 12 bis 3, 3 bis 6. In diesem Zeitraum war das. Und jetzt kommt er. Und Sie meinen, Sie würden ein Gespenst sehen. Und das ist schon interessant, dass Gespenster sehen. Ich meine, ich habe mit Leuten gesprochen, die das erlebt haben. Aber wirklich, furchterregend. Aber mein Schwiegersohn, der im Buddhismus aufgewachsen ist, hat mir erzählt, seit ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, habe ich nie mehr einen Geist gesehen. Aber der hat mir schon erzählt, was er gesehen hat früher. Und das war dann furchtbar. Aber er wohnte eine Zeit im Urwald in Kambodscha und mit seiner kleinen Schwester zusammen. Also er hat für die Nahrung gesorgt und so weiter. Und er hat mir gesagt, ich habe mich vor nichts gefürchtet. Also mir ging es nicht so im Urwald. Ja, und keine Angst. Aber dann eine solche Erscheinung, das ist furchtbar. Aber interessant, sobald er zum Glauben gekommen war und all das abgeschnitten war, was aus der Religion an Finsternis eben vorhanden ist, hat das aufgehört. Und diese gläubigen Jünger sagen, ein Gespenst! Die haben gar kein Gespenst gesehen. Das war der Herr Jesus. Und er sagt ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Vers 27. Es lohnt sich, mit der Konkordanz aufzusuchen, alle Stellen, wo steht, seid guten Mutes. Das ist eine wunderbare Bibelstudie. Und das macht echt Mut. Unterschiedlichsten Umständen, sei guten Mutes. Oder auch einsam, sondern angeben, sei guten Mutes. Ein ganz typisches Wort, innerlich bewegt. Und der so innerlich bewegt ist, der sagt, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Und dann will Petrus auch aufs Wasser, aber er kann es. Das zeigt also, dass der Herr Jesus die ganze Physik in der Hand hat. In Kolosser 1, Vers 17 lesen wir, dass er der Schöpfer ist, der Schöpfer ist, Kolosser 1, Vers 16, nach Vers 17 alle Dinge zusammenhält. Das heißt also, das ganze Weltall wird durch ihn im Innersten zusammengehalten. Das ist nicht Higgs. Man hat nach Higgs gesucht, ja, und meint mit großer Wahrscheinlichkeit es auch gefunden zu haben. Aber auch das ist noch nicht das Letzte. Falls Higgs wirklich ist, es ist nicht das Letzte, es ist der Sohn Gottes. In Hebräer 1, Vers 2 lesen wir, dass er alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Und darum konnte er auch auf dem Wasser gehen. Und konnte auch machen, dass ein Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Aber er, als er den starken Wind sieht, hat Angst und sinkt. Aber glücklicherweise, der Herr, er ruft, Herr, rette mich. Und der Herr rettet ihn. Und dann sind sie im Schiff und kommen an das sichere Ziel. Und das ist ein wunderbares Gleichnis, kann man sagen. Obwohl es so geschehen ist, als Gleichnis bedeutet es, Jesus Christus geht in den Himmel und er wird dort als Hoherpriester für die Gemeinde beten, die durch 2000 Jahre Geschichte durch schreckliche Stürme hindurchgehen sollte, bis jetzt ins 21. Jahrhundert und durch viele Verfolgungen und durch Nöte und Schwierigkeiten, aber er ist im Himmel und betet. Er, der innerlich bewegt ist. Und eines, und das vielleicht heute, wird er kommen, uns entgegen. So wie das 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 beschreibt, mit der Entrückung der Gemeinde. Und dort heißt es, dass der Herr Jesus kommen wird bis in die Wolken und dann werden die Erlösten, die noch leben und die Erlösten, die dann auferstehen werden, die werden ihm entgegengerückt werden in die Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und also werden wir alle Zeit bei ihm sein. Und das ist ein wunderbares Bild, die ganze Kirchengeschichte. Und wie gesagt, in diesem ganzen fünften Teil geht es jetzt besonders auch um die Gemeinde. Und das wird hier so wunderbar vorgestellt. Natürlich gibt es auch noch die Geschichte in Markus 4, wo die Jünger auch auf dem See waren und in einen Sturm gerieten. Übrigens ein ganz typischer Sturm. Die Leute vom See Genezareth, die wissen, was das ist. Und gerade die Fischerspezialisten wie die vom Kibbutz Ein Gev, ja, am Fuß des Golan. Immer wieder, wenn kommt der Wind, dann von den Golanhöhen herunter. Die Araber nannten ihn Scharkie. Oder nennen ja auch heute noch Scharkie. Das ist der befürchtete Ostwind von den Golanhöhen, der diesen romantischen, spiegelglatten See Genezareth in eine tosende, in einen tosenden Tumult verwandeln kann. Das ist genau das. Und eben auch geschehen in Markus 4, aber dort ist der Herr Jesus auch im Boot. Und er schläft. Und die Jünger in der Not wecken ihn und er steht auf und gebietet Wind und Wellen und sie kommen ans Ziel. Das sind wie zwei Seiten der Medaille. Der Herr Jesus ist als Mensch in den Himmel gegangen. Und er betet im Himmel und die Gemeinde geht alleine. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, geht durch die Stürme hindurch. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 28 am Schluss, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie geht das? Er ist doch im Himmel? Ja, natürlich, als Mensch. Aber als Gott ist er allgegenwärtig. Und darum ist er überall gleichzeitig. Er ist überall gleichzeitig. Und das macht also klar, das ist die andere Seite. Er ist uns so nahe, wie in der Geschichte in Markus 4, wo der Herr im Schiff drin ist. Aber es kommt einem manchmal vor in der Not, der Herr greift nicht ein. Es ist, wie wenn er schlafen würde. Was meinst du, Jerry?
Er hätte ja nicht auf den Wind schauen sollen, sondern auf den Herrn Jesus, wie es Hebräer 12, Vers 2 sagt.
Ja, genau. Sehr gut. Also wegen Petrus meinst du, ja, der gesunken ist und den Wind sah, anstatt nach Hebräer 12, Vers 2, dass wir hinschauen sollen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Genau. Und eben, ich will noch den Gedanken weiter zu Ende führen. Einerseits ist der Herr also da, im Schiff, immer bei uns, weil er Gott ist. Und andererseits als Mensch ist er im Himmel. Und beide Geschichten zeigen, er ist der Herr über die Stürme in unserem Leben, Stürme in der Gemeinde, Stürme in der Gemeinde weltweit und bringt uns ans sichere Ziel. Und das Ende hier ist Vers 33, die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wer ist Jesus Christus? Johannes der Täufer, der auferstanden ist. Nein. Irgendein Mann aus Nazareth, der einen Pflegevater hatte, der Zimmermann war. Er ist der Sohn Gottes. Gott selbst. Ja, jemand wollte noch was sagen?
Mir ist noch aufgefallen, in dem Bericht, wo wir jetzt da gelesen haben, der Herr Jesus ist ja am Vorabend auf den Berg hochgegangen und hat gebetet.
Ja.
Und in der vierten Nachtwache ist er runtergekommen zu den Jüngern. Da hat er also von abends 6 Uhr bis am Morgen um 3 Uhr gebetet. Das ist schon bemerkenswert, am Berg hoch.
Gut, also er hat die ganze Zeit, bis er dann zu ihnen gekommen ist, da in der Zeit zwischen 3 und 6, da in der Zwischenzeit hat er gebetet. Ja. Und gut, die genaue Uhrzeit, wann er auf den Berg gegangen ist, wird nicht gesagt, aber das war am Vorabend. Genau. Was sagst du?
Trotzdem ist das ja eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit von Stunden, ja?
Da muss ich mir selber mal manchmal fragen, wenn ich mal bete oder so, also wenn wir eine Gebetsstunde haben, da sind wir eine Stunde dran, aber vielleicht betet dann jeder 5 oder 10 Minuten.
Genau.
Ja, das meine ich.
Aber du meinst das Intensive des Betens des Herrn Jesus von Stunden? Ja. Ja? Und wir lesen an anderer Stelle, bevor der Herr die Jünger berufen hat, in Lukas, da heißt es sogar, dass er die Nacht im Gebet verbrachte. Ja, genau. Das ist das Gebetleben des Herrn Jesus, das für uns die Garantie ist, dass wir das Ziel sicher erreichen. Er rettet, er ist fähig zu retten, wie Hebräer 7, 27 ausdrückt, und bringt uns sicher ans Ziel. Dann wollen wir an dieser Stelle